Alex behielt recht. Das Telefon stand nicht mehr still. Auf einmal wollte jeder Fernsehsender ein Gespräch mit Simon König. Das nächste Interview fand in Stuttgart statt, auf Schloss Solitude. Da das Wetter hervorragend war, platzierte man Simon auf dem umlaufenden Balkon, und zwar so, dass die Kamera hinter ihm genau auf die Solitude-Allee blickte, die über 13 Kilometer lange Straße, die das hügelige Land schnurgerade durchschnitt. Herzog Karl Eugen von Württemberg hat das Schloss erbauen lassen, vor dem wir heute sitzen, begann der Interviewer, ein in der Region ziemlich bekannter Fernsehjournalist mit sanfter Stimme und wohlwollenden Bewegungen. Von 1763 bis 1769 dauerten die Arbeiten, die, wie wir heute wissen, die finanziellen Mittel des Herzogtums überforderten, und dabei war die Solitude nur als Jagd- und Repräsentationsschloss gedacht. Er sah Simon an. Angenommen, es käme tatsächlich so, wie Ihre Partei sich das wünscht. Und in Deutschland würde nächstes Jahr die Monarchie wieder eingeführt. Mit Ihnen an der Spitze. Wo würden Sie, wo würde der deutsche König denn dann überhaupt residieren? Früher hätte Simon daraufhin erklärt, dass er das für eine der unwichtigsten Fragen hielt, mit denen man sich in diesem Zusammenhang beschäftigen konnte, aber er hatte inzwischen begriffen, dass es darauf nicht ankam. Die Fernsehleute wollten Einschaltquoten. Und Sirona und ihre Freunde wollten für ihr Vorhaben, wie es Alex ausgedrückt hatte, dass jeder sie kennt, aber keiner sie wählen würde. Nun, begann er also, erstens herrscht an Schlössern in Deutschland nun wirklich kein Mangel, aber Schlösser sind teure Angelegenheiten schon immer gewesen, warf der Journalist mit sanftem Lächeln ein, und zweitens, fuhr Simon unbeeindruckt fort, ist ja unlängst erst beschlossen worden, das Berliner Schloss wieder aufzubauen. Von der jetzigen Regierung wohlgemerkt. Er gestattete sich ein feines Lächeln, was ich sehr vorausschauend finde. »Sie meinen das Berliner Stadtschloss«, resümierte Simons Gegenüber, »das an der Stelle wieder errichtet werden soll, an der man den Palast der Republik abgerissen hat.« Simon nickte. »Was doch sehr symbolisch ist, finden Sie nicht? Der Palast der Republik wird abgerissen, um die Hauptresidenz der preußischen Könige und des deutschen Kaisers wieder zu errichten, die an genau dieser Stelle gestanden hat und auch weitgehend so ausgesehen hat, wie der Bau nun geplant ist. Sozusagen eine architektonische Vorwegnahme der Zukunft, wie wir sie uns vorstellen.« Es kam ihm frech vor, das so pointiert zu formulieren, aber auf der anderen Seite machte es Simon auch ungeahnten Spaß. »Allerdings soll das neue Schloss als Bibliothek und Ausstellungsort dienen«, wandte der Journalist ein, »nicht als Residenz eines deutschen Königs. Das lässt sich ja ändern.« Unbeachtet von den Leuten des Fernsehteams, verwundert beobachtet von den Schaulustigen, war ein Mann über die Absperrung geklettert und schlenderte nun gemächlich auf das Schloss zu, so als habe er hier zu tun. Doch plötzlich holte der Mann etwas aus der Tasche und schrie, »Sie sind ja ein Verrückter!« und warf, was er in Händen hielt. Es waren Eier. Eines traf Simon an der Schulter, zerplatzte mit einem harten, platschenden Geräusch, das zweite verfehlte ihn und fiel irgendwo in den Rasen unterhalb der Brüstung. Noch ehe jemand reagieren konnte, begann der Mann zu rennen. Zwei der Kameramänner schalteten schnell genug und setzten ihm nach, erwischten ihn auch und brachten ihn zu Fall. Doch er erwies sich als unerwartet stark, wand und wehrte sich und entglitt ihnen schließlich wieder, obwohl inzwischen die halbe Fernsehmannschaft hinter ihm her war, entkam der Mann unerkannt. Das galt es wohl unter der Rubrik »Unerfreuliche Erlebnisse« abzulegen. Simon war froh, als er endlich wieder zu Hause war und sich umziehen konnte. Danach untersuchte er den Anzug. Er hatte ihn gemeinsam mit Frau Volkers gekauft und er war teuer gewesen. Allerdings in der Tat auch ausgesprochen edel. Er hätte das nie geglaubt, bis er zur Probe hineingeschlüpft war und sich im Spiegel gesehen hatte. Kleider machten Leute. Eine alte Weisheit. Trotz der raschen Erste-Hilfemaßnahmen der Maskenbildnerin waren die Flecken noch zu sehen. Er würde Frau Volkers fragen müssen, was man da tun konnte. Es klingelte. Simon seufzte. In letzter Zeit klingelte es ständig. War es nicht das Telefon, war es die Klingeln an der Tür. Er hängte den Anzug zurück auf den Bügel und ging öffnen. Zwei große Männer standen vor ihm, jeder eine Sporttasche unter dem Arm, und Simon brauchte einen Moment lang, ehe er in einem von ihnen Leo erkannte. »Sie?« Leo nickte ernst. »Guten Abend, Hoheit.« Er deutete auf seinen Begleiter. »Darf ich vorstellen? Das ist Matthias Hofmeister, ein Freund und Kollege.« »Guten Abend, Hoheit«, sagte auch der mit einem Nicken, das beinahe ein sich Verneigen war. Simon machte die erstaunliche Erfahrung, dass man ungern ratlos wirkte, wenn man hartnäckig mit Hoheit angeredet wurde, selbst wenn man nur eine Strickjacke und seine älteste Hose trug. »Freut mich, Sie kennenzulernen«, erwiderte er, und wie von selbst geriet es ihm nun ja hoheitsvoll. Er öffnete die Tür. »Kommen Sie doch herein.« Und so standen sie dann da. Sie ähnelten einander. Beide waren sie zu groß und zu breitschultrig für das hiesige Treppenhaus und eigentlich auch für den Flur seiner Wohnung. »Wir haben von dem Anschlag heute gehört«, begann Leo. »Anschlag? Nein, so dramatisch war das auch wieder nicht.« Leo schüttelte den Kopf, und es lag etwas Unnachgiebiges in dieser Bewegung. »Es hätte aber dramatisch sein können. Deshalb haben wir beschlossen, Sie von nun an zu beschützen.« »Beschützen?« entfuhr es Simon. »Mich?« »Ein König braucht eine Leibgarde«, sagte Leo. Das war ein Scherz, oder? Ein schlechter dazu. Simon sah von einem zum anderen. Nein, eigentlich wirkten die beiden jungen Männer nicht, als ob sie scherzten. »Eine Leibgarde«, wiederholte er. »Ehrlich gesagt finde ich das jetzt übertrieben, abgesehen davon, dass ich nicht sehe, wie das funktionieren soll.« Leo setzte behutsam seine Tasche ab. Es hatte etwas von einer symbolischen Machtübernahme. »Wir werden uns völlig unauffällig verhalten. Wir werden einfach hier in Ihrem Flur sitzen und an Ihrer Stelle an die Tür gehen. Wenn Sie das Haus zu verlassen wünschen, werden wir Sie begleiten. Wir werden Sie nicht stören«, fügte der andere hinzu. »Wir haben so etwas schon oft gemacht. In ein paar Tagen werden Sie sich so daran gewöhnt haben, dass Sie uns kaum noch bemerken«, versprach Leo. Simon musterte die schwarze Ledertasche auf seinem Teppich, sah sich in dem winzigen, dunklen Flur um. »Wie wollen Sie denn das machen? Sie müssen doch auch einmal schlafen.« »Wir werden uns abwechseln.« Leo sah ihn ernst an. »Fast alle Kollegen aus meiner Firma sind auf Ihrer Seite, Herr König. 16 Männer insgesamt. Wir machen das in unserer Freizeit, und bitte glauben Sie mir, wir machen es gern.« Ein König brauchte eine Leibgarde? Allmählich nahm das alles verrückte Formen an. »Na schön«, meinte Simon, »dann machen wir das eben so. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, zu essen?« »Danke, aber wir haben alles dabei, was wir brauchen«, sagte der andere, der Matthias hieß. »Und auf keinen Fall werden wir uns von Ihnen bedienen lassen, Hoheit«, fügte Leo hinzu. Er sah sich um, zögerte. »Allenfalls einen zweiten Stuhl könnten wir gebrauchen«,